Sie hören Kollektivschuldthese und europäische Integration. Das geplante Dokumentationszentrum zur deutschen Besatzung in Europa. Ein Vortrag von Stefan Scheil. Gehalten am 23. Juni 2023 in der Bibliothek des Konservatismus. Begrüßung Dr. Wolfgang Fenske.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung mit Dr. Stefan Scheil zum Thema das geplante Dokumentationszentrum zur deutschen Besatzung in Europa. Am 9. Oktober 2020 hat der Deutsche Bundestag beschlossen, die Planungen zu einem neuen Zentrum in Berlin zu beginnen, das die Geschichte der deutschen Besatzungsherrschaft in Europa während des Zweiten Weltkrieges dokumentieren soll. In einem Realisierungsvorschlag vom April 2022 heißt es dazu, ich zitiere, in der Errichtung des Dokumentationszentrums findet die Entschlossenheit des Deutschen Bundestages und der Bundesregierung unter Federführung des Deutschen Historischen Museums einen weiteren und neuen Ausdruck, sich auch in Zukunft und vertieft mit der nationalsozialistischen Vergangenheit kritisch und produktiv auseinanderzusetzen. Zitat Ende. Und weiter, ich zitiere nochmal, Schwerpunkt wird die Erfahrung und das Leid der Opfer sein. Diese Perspektive wird es ermöglichen, die europäische Gegenwart neu und besser zu verstehen. Zitat Ende. Unser Referent Stefan Scheil, der im November 2022 das Projekt im Auftrag des Deutschen Bundestages begutachtet hat, kommt seinerseits zu kritischen Rückfragen. Benötigt die europäische Integration ein Bild von Deutschen, die früher an allem schuld gewesen seien? Münden mehr als 70 Jahre europäische Integration und europäisches Versöhnungswerk in eine Ära neuer gegenseitiger Vorwürfe? Unser Referent ist hier in der Bibliothek des Konservatismus kein Unbekannter. Stefan Scheil sprach bereits 2014 anlässlich des 75. Jahrestages des deutschen Angriffes auf Polen hier. Und 2016 würdigte er Leben und Werk des verstorbenen Historikers Ernst Nolte. Er wurde 1964 in Mannheim geboren, studierte Geschichte, Soziologie und Philosophie in Mannheim und Karlsruhe und wurde 1997 mit einer Dissertation zum politischen Antisemitismus in Deutschland zwischen 1881 und 1912 promoviert. Stefan Scheil lebt als freiberuflicher Historiker und Publizist in der Nähe von Mannheim und schreibt unter anderem für die Wochenzeitung Junge Freiheit. Last but not least erhielt er im Jahre 2005 den Gerhard-Löwenthal-Preis für Journalisten. Lieber Dr. Scheil, ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder einmal bei uns zu Gast sind und bitte Sie nun ums Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Fenske, meine Damen und Herren. Wie gesagt, ich bin zum dritten Mal hier insgesamt, soweit ich mich erinnern kann, aus sehr unterschiedlichen Anlässen. Anlass diesmal ist eben dieses geplante Dokumentationszentrum, das ich für den Bundestag, also im Kulturausschuss des Bundestages, als einer von mehreren Historikern auch begutachtet habe. Anlass ist natürlich auch die doch recht weitreichenden Anschuldigungen und Behauptungen, die jetzt in diesem Dokumentationszentrum wieder aufgestellt werden und die im Prinzip über eine Dokumentation weit hinausgehen. Deshalb eben auch die Fragestellung, benötigt die europäische Integration ein Bild von Deutschen, die früher an allem schuld gewesen sind, und mündet quasi das europäische Versöhnungswerk der letzten Jahrzehnte in eine neue Ära gegenseitiger Vorwürfe. Einige dieser Vorwürfe und Forderungen haben Sie bestimmt auch aus der Tageszeitung entnommen. Also man ist in Polen jetzt offensichtlich tatsächlich der Meinung, man könnte 1,3 Billionen Euro Reparationsforderungen vorbringen auf Regierungsebene. Die neueste Zahl, die ich gehört habe, war übrigens auch schon bei 1,5 Billionen. Und ähnliche Forderungen gibt es ja auch aus Griechenland. Und das sind alles Dinge, die sich natürlich nur deshalb entwickelt haben, weil eben dieser sozusagen die Asche des Zweiten Weltkrieges eher heißer wird als kälter und die Auseinandersetzung, wer verantwortlich war, wer Verbrechen begangen hat und wer Schadenersatz zahlen soll, eher immer stärker wird. Damit kulminieren auf europäischer Ebene einige Entwicklungen, die sich seit den Wendezeiten von 1989-90 und der nachfolgenden Gründung der Europäischen Union eben angedeutet haben. Dabei geht es nicht zuletzt um Integrationsidentitätsfragen, was die EU und im weiteren Sinn Europa eigentlich sein soll und welches Bild der Vergangenheit dieser Identität zugrunde legen soll. Im innerdeutschen Diskurs sind dafür seit der Wiedervereinigungszeit zwei Diskussionen oder Auseinandersetzungen besonders wichtig geworden. Da ist zum einen die Debatte um die Errichtung des Holocaust-Mahnmals hier in Berlin, die in den 1990er Jahren geführt wurde. Das habe ich damals sozusagen hautnah mitbekommen. Also Herr Fenske hat es erwähnt, ich bin promoviert über politischen Antisemitismus im Deutschen Kaiserreich zwischen 1881 und 1912. Und als ich diese Arbeit begonnen habe, ich habe über ein vergleichbares Thema auch Magisterarbeit geschrieben, da war das im Prinzip ein akademisches Thema, Antisemitismus. Man hat sich damit beschäftigt, man hat da auch geforscht. Aber in den frühen 90er Jahren, eben bis zu 1995, 97, wurde das zu einem absoluten Politikum. Und der Sinn des Holocaust-Mahnmals, was wir jetzt ja auch haben, und vieler anderer Entwicklungen in der Gedenkpolitik, ist ja der, dass eben Judenverfolgung und Shoah letzten Endes sozusagen der Anker der bundesrepublikanischen Identität sein sollen. Zweite große Debatte, und da kommen wir dann schon fast in die Nähe von dem Thema jetzt hier heute, war die sogenannte Wehrmachtsdebatte. Sichtbar besonders in den sogenannten Wehrmachtsausstellungen des Hamburger Instituts für Sozialforschung, die in zwei Ausgaben eben versucht hat, die Wehrmacht insgesamt, also die deutschen Streitkräfte, zu politisieren, das Bild der Vergangenheit dieser deutschen Streitkräfte zu politisieren und sie letzten Endes auch anzuklagen. Im Ergebnis ist beiden Debatten die sogenannte nationale Tragweite der dabei erzeugten Erinnerungskultur gemeinsam. Die Wehrmachtsdebatte hatte eben besonders die Rolle, die Funktion, die deutschen Streitkräfte mit allen Untaten der Kriegszeit zu identifizieren, die Differenzen zwischen Armee und Nationalsozialismus zu verwischen und letztlich die Behauptung in die Welt zu setzen, alle Wehrmachtsangehörigen und praktisch damit die gesamte Gesellschaft der Kriegszeit sei Träger, Täter und Mitschuldige an allem gewesen, was damals passiert ist. Sozusagen, man kennt es natürlich auch an den Betreibern dieser, zum Beispiel der Wehrmachtsausstellung, das Hamburger Institut für Sozialforschung hat ja einen stark linken, eigentlich marxistischen Hintergrund, ebenso wie das alte Frankfurter Institut für Sozialforschung. Und wenn hier versucht wird, die gesamte bürgerliche Gesellschaft und sozusagen die bürgerlichen, in die Armee eingezogenen Wehrmachtsangehörigen mit Nationalsozialisten 100% gleichzusetzen, dann ist es ja im Hintergrund der Gedanke, die ganze Gesellschaft war faschistisch und muss als solche eben dargestellt und auch bekämpft werden. Das ist ein Punkt, den man auch in diesen neuen Museumskonzepten, ich gehe nicht nur auf dieses Dokumentationszentrum ein, immer wieder mal findet. Man kennt ja die Folgen, also die immer noch geänderten Traditionserlasse innerhalb der Bundeswehr, die Entsorgung noch vorhandener Ehrenzeichen, Flaggen und so weiter, die in bundesdeutschen Kasernen bis in die 2000er Jahre noch zu finden waren, Umbenennen von Kasernen, fortdauernde Fahndung nach möglichen Abweichlern in den Streitkräften, im zivilen Rahmen eben die sehr starke Debatte um Umbenennung, Umbenennung von Straßen, Umbenennung von Universitäten, alles unter diesem Eindruck oder unter dieser Behauptung, diese deutsche Geschichte, man geht also vom frühen 19. Jahrhundert über die Gründung des Kaiserreichs bis eben 1945, sei insgesamt ein Irrweg gewesen und jemand, der damals in führender, namhafter Position tätig gewesen sei, sei im Prinzip nicht ehrenwürdig. Wie erwähnt, wir haben eine europäische Ebene, um die es hier geht, europäische Integration. Deshalb möchte ich auch beginnen mit dem geschichtspolitischen Neuland, das die Europäische Union, genauer das Europäische Parlament, ab 2007 aktiv beschritten hat. Hintergrund war die Osterweiterung. Im Jahr 2004 traten ja dann auch Polen, Tschechien und so weiter der EU bei. Und damit hat sich die geschichtspolitische Frage, gibt es ein einheitliches Geschichtsbild in Europa, in Ost und West, in den Wohlstandsstaaten der Nachkriegszeit, in den Ostblockstaaten der Nachkriegszeit, kann man das irgendwie verbinden? 3 Jahre eben nach der Osterweiterung hat das EU-Parlament einen entsprechenden Schritt eingeleitet. Und zwar hat der deutsche CDU-Politiker, damals Präsident des Europäischen Parlaments, Hans-Gerd Pöttering, den Vorschlag gemacht, einen Ort zu schaffen, der, ich zitiere, unsere Erinnerung an die europäische Geschichte und das europäische Einigungswerk gemeinsam pflegt und zugleich offen ist für die weitere Gestaltung der Identität Europas durch alle jetzigen und für alle jetzigen und künftigen Bürger der Europäischen Union. Zitat Ende. Herausgekommen ist das dabei das im Jahr 2017 in Brüssel eröffnete Haus der europäischen Geschichte. EU-typisch fehlte es dabei natürlich nicht an Geld. Das EU-Parlament ist ja als Initiator aufgetreten, veranschlagt und ausgegeben wurden dafür insgesamt 70 Millionen Euro. Man hat auch ein sehr schönes Palais gekauft, in dem das auch stattfindet, die Dauerausstellung ist oder auch Wechselausstellungen. Und man betrieb das, was man in Fachkreisen da eben Cultural Engineering bezeichnet, als Resultat mannigfaltiger Einflussnahmen, erfolgt durch Einmischung parteipolitischer Interessenvertreter, nationaler Akteure und wissenschaftlicher Experten. Das Ergebnis ist eine Präsentation, die heute in Brüssel praktisch jedem gezeigt wird, der im Rahmen von Abgeordnetenbesuchen eben das Europäische Parlament besucht. Der wird dann da auch durchs Haus der europäischen Geschichte geschleust. Eigenwillige Konzeption, die zum Beispiel darin besteht, dass es keinerlei Beschriftung an den Ausstellungsexponaten gibt, sondern dass jeder seinen nationalen Hörführer quasi mit sich führt und sich das auf diese Weise erschließen soll. In der Präsentation kommen weder die wirklich kulturellen und geistigen Wurzeln des heutigen Europa in der griechisch-römischen Antike zum Tragen, noch das christliche Mittelalter, noch das humanistische Ideal der Renaissance. Nicht, dass es alles völlig totgeschwiegen wird, aber es bildet überhaupt keinen Schwerpunkt. Noch kommt das eigentliche Einigungswerk, das ja im Prinzip von Grundgedanken her in diesem Museum ausgestellt werden sollte, wirklich zum Tragen. Im Wesentlichen bietet die Ausstellung einen Schnelldurchlauf durch zentrale Themen und Epochen europäischer Geschichte des 19. und vor allem des 20. Jahrhunderts. Der polnische Historiker Paweł Ukielski schrieb damals über die Ausstellung bei der Eröffnung, ich zitiere, der Besucher erhält ein stark ideologisiertes Narrativ, das sich auf eine neomarxistische Vision der Geschichte Europas stützt. In deren Sinne befindet sich Europa seit der Französischen Revolution auf dem Weg eines unaufhaltsamen Fortschritts in Richtung auf eine ideale, klassenlose und der Nationen entledigte Gesellschaft. Es weckt der Kommunismus, eine verbrecherische Idee, die Dutzende von Millionen Menschen das Leben gekostet hat, bei den Ausstellungsmachern deutliche Sympathien. An einer Stelle fragen sie sogar, ob der Kommunismus nur ein misslungenes Experiment gewesen sei und ob er noch eine Zukunft habe. Zitat Ende. Dieser Neomarxismus ist bekanntlich ein wirkliches Problem beziehungsweise ein starkes Erscheinungsbild europäischer Geschichtspolitik und allgemein auch europäischer Politik. Insbesondere im postnationalen und neuerdings auch postgeschlechtlichen Menschenbild, in dem sich jeder jeden Tag neu erfinden kann und eigentlich auch erfinden muss. Zentral jedenfalls ist auch in diesem Museum in Brüssel, wie gesagt, das 20. Jahrhundert und darin die Weltkriegsära. Was wird also dazu gesagt? Es wird kurz und knapp gesagt, der Krieg von 1939 sei von Deutschland ausgegangen, das mit der Sowjetunion ein Teilungsabkommen abgeschlossen habe. Das war es im Prinzip schon für den Eingang. Darüber kann man natürlich diskutieren. Wer überhaupt wem den Krieg erklärt hat, 1939, sollte man vielleicht auch noch erwähnen in einer Ausstellung. Man kann nämlich nicht davon ausgehen, dass das heute noch das breite Publikum überhaupt weiß. Im Weiteren heißt es dann lapidar, ich zitiere, der Zweite Weltkrieg war ein totaler Krieg, in dem zwischen Soldaten und Zivilisten kein Unterschied gemacht wurde. Millionen Menschen fielen Massenhinrichtungen, Deportationen, Hunger, Zwangsarbeit und Bombenangriffen zum Opfer oder wurden in Konzentrationslagern ermordet. Die systematischen sozialen und ethnischen Säuberungen unter der Nazi-Herrschaft forderten Millionen Menschenleben. Zitat Ende. Es werden keine anderen ethnischen Säuberungen erwähnt als eben die unter dem Nationalsozialismus. Die ethnischen Säuberungen der Kriegs- und Nachkriegszeit durch die Siegermächte finden in der Ausstellung nicht statt. Mehr noch, es finden die Siegermächte oder eine aktive Beteiligung westlicher Staaten am Krieg überhaupt keine Erwähnung. Lediglich die Sowjetunion wird hier nicht völlig totgeschwiegen, sondern indirekt als aktiver Part mit dargestellt. Allerdings auch eben ohne irgendwelche von den sowjetischen Massenverbrechen zu erwähnen. Diese schmalen Worte, also um die allgemeine Bedeutung etwas sichtbar werden zu lassen, sind eben kein Zufall. Sie sind das Ergebnis eines mehrjährigen Auswahlprozesses und EU-typischen Ringens um nationale Deutungshoheiten. Da bleibt dann im Zweifelsfall, da niemand irgendetwas mit Krieg und eigentlich Verbrechen zu tun haben will, sondern wenn überhaupt nur als Opfer erscheinen will, allein für Deutschland und die Deutschen eine aktive Rolle übrig. Damit also in Berlin, jetzt hier nach Berlin, wo als das Ergebnis eines weiteren mehrjährigen Ringens ein weiteres europäisches Zentrum im Entstehen ist. Das Anliegen an sich kann man gut nachvollziehen. Natürlich beschäftigen die Ereignisse während der Kämpfe und die Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs auch weiterhin in vielfacher Weise die europäische Öffentlichkeit. Schwerpunkte des Erinnerns werden von Land zu Land sehr unterschiedlich eingesetzt, was angesichts der jeweils eigenen Erfahrungen aus dieser Zeit natürlich auch nachvollziehbar ist. Ein gemeinsames europäisches Bewusstsein über diese Weltkriegsära ist, wenn überhaupt, bisher nur in Ansätzen zu erkennen. Ob die Schaffung eines solchen Geschichtsbewusstseins, allerdings ohne grobe Vereinfachungen, möglich und damit adäquat und für europäische Zukunft auch wünschenswert wäre, das sei an dieser Stelle erst einmal dahingestellt. Mit groben Vereinfachungen wird jedenfalls in das geplante Zentrum mit der deutschen Besatzungsherrschaft eingestiegen. Ich zitiere hier den ersten Abschnitt aus dem Konzept, das letzten Sommer vorgestellt wurde, in der bisher neuesten Fassung. Der Zweite Weltkrieg und die Verbrechen der Deutschen prägen Europa bis heute. Etwa 230 Millionen Menschen in heute 27 europäischen Staaten haben unter der von extremer Gewalt geprägten deutschen Besatzung gelebt. Der Großteil der vielen Millionen Toten waren Zivilistinnen und Zivilisten. Der Gewalt lag eine radikale Rassenideologie zugrunde. Deren genozidale Umsetzung ist in der Geschichte beispiellos. Zitat Ende. Es geht also um die Verbrechen der Deutschen. Nicht von Deutschen, auch nicht im deutschen Namen oder von Nationalsozialisten, sondern die Verbrechen der Deutschen. Im Weiteren wird behauptet, die Besatzungserfahrungen bis 1945 seien auch heute als zentrale Erfahrung der europäischen Nachbarinnen und Nachbarn anzuerkennen. Das wirkt fast 80 Jahre nach Kriegsende, nach Jahrzehnten von europäischer Integration einerseits und Kaltem Krieg andererseits einigermaßen anachronistisch. Mal ganz davon abgesehen, dass das heutige Bewusstsein gerade der nachwachsenden Generation, der jetzt Millennials genannten 20-Jährigen bis vielleicht 30-Jährigen, von ganz anderen Dingen geprägt wird als von Krieg, nämlich eher von Globalisierung, Digitalisierung, Internet und Social Media und sonstigen Dingen, was in der Vision der Ausstellungsmacher merkwürdigerweise so gut wie überhaupt nicht präsent ist. Es ist zudem offenkundig, dass die kollektive Erinnerung und das nationale Selbstverständnis, beispielsweise in den Ländern des früheren Ostblocks, weniger von der deutschen Besatzungszeit geprägt sind, sondern von der sowjetischen Besatzungszeit, die nach 1945 zustande kam und eben bis 1989 gedauert hat. Das ist eigentlich so offensichtlich, dass man es kaum als was anderes als Banalität auffassen muss. Das sieht man ja sogar innerdeutsch, dass das politische Denken und auch das politische Handeln von dieser sowjetischen Zeit stark geprägt ist, dass in der früheren DDR völlig anders gedacht wird als in Westdeutschland im früheren. Das lässt sich auch fortsetzen eben in den baltischen Ländern, auch in Polen und in Ungarn, die ja nun dauernd momentan auch im Konflikt liegen mit der Europäischen Union, weil sie eben bestimmte Dinge aus ihrer Nachkriegsgeschichte einfach ableiten, die man in Brüssel nicht sehen will. Diesem gedenkpolitischen Ost-West-Gegensatz trägt das Ausstellungskonzept, das bisher vorliegende, in keiner Weise eine Rolle. Die im Ausstellungskonzept erhobene Aussage, man müsse sich mit dem Nationalsozialismus produktiv auseinandersetzen, Sie haben es auch erwähnt, wirkt ein bisschen satirisch, aber sie kann vor diesem Hintergrund tatsächlich darauf hinauslaufen, die europäische Gemeinschaft angesichts dessen wieder um Jahrzehnte zurückzuwerfen und in den Frontlinien des Weltkrieges fixieren zu wollen. Ich habe schon erwähnt, die Deutschen haben Verbrechen begangen. Das konnte man jetzt auch lang und breit und hin und her zitieren. Das kommt nämlich in verschiedenen Varianten immer wieder in diesem ganzen Ausstellungskonzept auch vor. Damit soll jetzt wirklich nicht gesagt werden, also gerade als Historiker sagt man das nicht, dass die Weltkriegsära es nicht verdient hätte, sich weiterhin intensiv mit ihr auseinanderzusetzen. Da gibt es ja sowieso eine starke Diskrepanz zwischen dem, was die Leute heute zu wissen glauben und dem, was tatsächlich passiert ist. Und ein Dokumentationszentrum auch zur deutschen Besatzungsherrschaft hätte natürlich ohne weiteres seine Berechtigung. Was fehlt sozusagen? Die deutsche Besatzungsherrschaft in weiten Teilen Europas wies nach Art ihres Zustandekommens und in der späteren Praxis sehr viele Unterschiede in den einzelnen Ländern auf. Handelte es sich beispielsweise in Polen als einem Extremfall um eine reine Fremdherrschaft ohne Beteiligung polnischer Stellen oder Vereinbarungen mit ihnen, so lag der Besatzung in Frankreich ein formeller und im historischen europäischen Vergleich recht konventioneller Waffenstillstand mit der französischen Regierung zugrunde. Diese Regierung blieb in der Folgezeit auch im Land und arbeitete teilweise mit der deutschen Besatzung zusammen. Das Stichwort Vichy gilt heute eben vielen als Kollaboration und dergleichen. Es wird gerne vergessen, dass die Regierung Pétain, also diese Vichy-Regierung, tatsächlich vom gewählten Vorkriegsparlament, vom französischen Vorkriegsparlament ins Amt gesetzt wurde und insofern auch die legitime französische Regierung gewesen ist damals. Lange Zeit auch anerkannt, auch von den Vereinigten Staaten und so weiter. Und übrigens auch, das weiß nun auch nicht jeder, fortlaufend Gesprächspartner noch während des Krieges, auch mit der britischen Regierung in London. In Ländern wie Belgien und Dänemark blieben nach dem deutschen Einmarsch die jeweiligen Staatsoberhäupter im Land und wurden als solche anerkannt. Staaten wie Jugoslawien oder eben Polen wurden von deutscher Seite dagegen als rechtlich zerschlagen betrachtet. Diese kleine Auswahl kann natürlich allenfalls andeuten, welche Differenzierungen ein Dokumentationszentrum der europaweiten Besatzungsherrschaft leisten müsste. Leider sind solche Differenzierungen im Konzept so gut wie nicht erkennbar. So wird pauschal gesagt, Zitat, die Einführung entfaltet ein Panorama des von Deutschland mit Krieg überzogenen und besetzten Europa. Das führt dann zu Stilblüten wie der Feststellung, zunächst marschierte die Wehrmacht 1940 in Dänemark und Norwegen sowie die Niederlande, Belgien und Luxemburg ein, schließlich in Frankreich. Im Balkanfeldzug von Frühjahr 1941 dehnten die Deutschen ihre Herrschaft aus Jugoslawien und Griechenland aus. Hier wird buchstäblich das gesamte Kriegsgeschehen einfach ausgeblendet. Also ein Land wie Frankreich wurde natürlich nicht besetzt, sondern in einem der spektakulärsten Feldzüge der Militärgeschichte, völlig überraschend, aber auch unter hohen deutschen Verlusten von über 1000 Toten am Tag, besiegt. In einem ziemlich dramatischen Vorgang, der natürlich auch für die französische Erinnerungskultur während des Krieges und auch nach dem Krieg starke Auswirkungen hatte, die hier aber komplett unter den Tisch fallen sollen. In dem ganzen Ausstellungskonzept gibt es praktisch keinen Zweiten Weltkrieg, also keine Auseinandersetzung, keine irgendwie welchen Pläne der alliierten Seite, keine Kriegserklärungen sowieso nicht, aber auch keine Feldzugspläne, sondern ganz Europa wird halt irgendwie von Deutschland besetzt. Dazu zitiert: Die Grundlage der gewaltsamen deutschen Expansion in Europa war der Nationalsozialismus als eine auf den Krieg ausgerichtete Ideologie. Ihr Kern war die Wahnvorstellung der Existenz verschiedener menschlicher Rassen. Dies ging einher mit der Behauptung eigener Überlegenheit, womit das Recht auf territoriale Ausdehnung und Unterwerfung der Nachbarinnen und Nachbarn begründet wurde. Zitat Ende. Das ist natürlich war der Nationalsozialismus auch eine Rasseideologie. Aber der Krieg und die Rechtfertigung, wer wird jetzt angegriffen, wer wird besetzt, gegen wen wird überhaupt Krieg geführt und so weiter, der wurde natürlich nicht rassebiologisch begründet und war eine wirklich komplexe Entwicklung von mehreren Großstaaten, die gegeneinander Krieg führten, die auch bestimmte neutrale Länder in den Krieg zogen, also wie beispielsweise Frankreich und Großbritannien intensiv diskutierten und es schließlich auch schafften, sowohl Norwegen in den Krieg zu ziehen, als auch später die Balkanstaaten, in Griechenland vor allem dann letzten Endes. Man hatte auch Pläne, Jugoslawien in den Krieg zu ziehen und Rumänien und so weiter. Das hat nicht alles geklappt, aber jedenfalls sind das alles Dinge, die sich hin und her entwickelt haben, die komplexe politische Hintergründe haben und die nicht stattgefunden haben, weil irgendjemand in Deutschland dachte, ich bin hier überlegen rassisch und deswegen habe ich jetzt das Recht, andere Völker zu erobern. Das hat so diese Konsequenzen hatte die Rasseideologie jedenfalls nicht. Dennoch kommt dann auch der Umschwung dessen, was die Kollektivschuld dann wieder so als Stichwort hineinbringt. Ich zitiere da weiter. Die NS-Ideologie spielte auch eine Rolle dabei, wer zu Täterinnen und Tätern wurde. So richtet sich der Blick zurück in die deutsche Gesellschaft, in deren Mitte völkisches Denken bereits vor 1933 und auch vor 1900 weit verbreitet war. Gesellschaftliche Eliten, etwa aus Medizin, Justiz und Wissenschaft, bereiteten sukzessive den Boden für die Radikalisierung der Gewalt im Krieg gegen Europa. Zitat Ende. Also auch hier haben sie wieder diese gleiche Argumentationsschiene. Also erstens geht sowieso alles nur von Deutschland aus und zweitens wird hier die ganze Gesellschaft mit in Beschlag genommen. Die deutschen Eliten in Forschung, in der Justiz, Medizin ganz besonders berüchtigt, hätten demnach den Boden für diesen Krieg angeblich vorbereitet, womit eben versucht wird, auch die ganze deutsche Gesellschaft, insbesondere der Eliten, eben in Haftung für praktisch alles zu nehmen, was damals passiert ist, in kollektive Haftung eben. Jetzt soll hier, ich denke, das ist nötig zu erwähnen, natürlich keine nicht das stattfinden, was gelegentlich als Schreckbild des Revisionismus an die Wand gemalt wird, nach dem Motto, Deutschland war ganz unschuldig. Großbritannien und Frankreich hatten Deutschland aus zweifellos nachvollziehbaren Gründen 1939 den Krieg erklärt. Diesen Krieg wollten beide Staaten dann aber eben nicht mit einem Angriff auf das deutsche Staatsgebiet führen, sondern auf 3 Jahre anlegen und an der europäischen Peripherie stattfinden lassen, um Deutschland vorwiegend mit den Mitteln des Wirtschaftskrieges bei möglichst geringen Eigenverlusten zum Zusammenbruch zu bringen. Der entsprechende Beschluss wurde vom obersten alliierten Kriegsrat am 12. September 1939 gefasst, was sich der allgemeinen Literatur sowie auch der offiziellen britischen Geschichtsschreibung ohne weiteres entnehmen lässt. Auch das ist heutzutage weitgehend unbekannt, obwohl es natürlich absolut gesichert ist. Ich arbeite auch an einer weiteren Studie über diesen obersten alliierten Kriegsrat, der am 12. September 1939 zum ersten Mal zusammenkam und dann beschlossen hat und darüber beraten hat, dass man Polen beispielsweise nicht hilft, wie es eigentlich vertraglich zugesagt und versprochen war, sondern dass man eben auch Deutschland nicht angreift, sondern dass man diesen ganzen Krieg in aller Ruhe auf 3 Jahre anlegt und ihn so führt, dass irgendwie Europa ganz einbezogen wird, dass die Deutschen sich verzetteln, dass Deutschland von seinen Quellen an Rohstoffen abgeschnitten wird, von Erdöl aus Rumänien oder von Erzen aus Skandinavien. Und dass du das dann insgesamt auf diese Weise, ohne dass große territoriale Schäden in Frankreich oder Großbritannien selbst entstehen, der Krieg auch gewonnen werden kann. Dass sich der Krieg in den Folgejahren eben nach Regionen wie Skandinavien und Südosteuropa ausdehnte, war eben auch eine Konsequenz dieser Strategie. Die teilweise, also es steht nicht nur in der heutigen offiziösen britischen Geschichtsschreibung, sondern es wurde damals auch durchaus öffentlich gefeiert. Also der deutsche Angriff beispielsweise auf Jugoslawien, den hat damals der britische Botschafter in Washington öffentlich gefeiert als Schritt, zu dem man die Deutschen gezwungen habe. Es sei immer ein guter Schritt, den Gegner in eine Kriegsregion zu zwingen, wo er eigentlich Frieden haben wollte und in Ruhe Handel treiben wollte. Diese Feststellung traf auch zu. Letzten Endes hatte es ja auch den Effekt, dass Deutschland den Krieg verloren hat, weil man sich in ganz Europa verzettelt hatte. Mit zu diesem Bild, das hier gezeichnet wird, in dem Konzept der Ausstellung, das im Großen und Ganzen wohl auch so umgesetzt wird, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich war ja nicht der einzige Historiker, der zum Kulturausschuss eingeladen wurde, um hier zu begutachten, was noch fehlt, ob das Konzept so in Ordnung ist oder was noch dazukommt. Die Einwände der übrigen Historiker sind mehr oder weniger randständig gewesen, dass einzelne Schlagworte fehlen, dass aber im Prinzip das alles soweit hin museumspädagogisch so bleiben soll. Also das soll insbesondere, dass eben keinerlei Aufarbeitung des tatsächlichen Kriegsgeschehens, des politischen Kriegsgeschehens oder des militärischen Kriegsgeschehens erfolgen soll. Insgesamt läuft es auf Versuche hinaus, das Kriegsgeschehen als einen gesamteuropäischen Kampf auszugeben, eben gegen eine mehr oder weniger willkürlich entstandene deutsche Besatzung. Eine europäische Erinnerungskultur, die allerdings an diese Zusammenhänge der damaligen Kriegsführung beider Seiten nicht erinnert, ist ahistorisch und unangemessen. In ihr würde die an sich verständliche Sorge vor einer Relativierung des Geschehens, dessen Verständnis verhindern und damit hinter die Ergebnisse jahrzehntelanger Forschungsarbeit zurückfallen. Das ist das Kennzeichen beider Museumskonzeptionen, die ich da jetzt angesprochen habe, also sowohl des Hauses der europäischen Geschichte in Brüssel als auch dieses kommenden Dokumentationszentrums, dass sie praktisch die gesamte Weltkriegsforschung eigentlich ignorieren. Das gibt ja nun wahrlich nicht wenig Forschungsliteratur über den Zweiten Weltkrieg, sondern vielmehr so gut wie unüberschaubar viel. Das wird hier alles zusammengedampft auf eine kleine Besatzungsgeschichte, Gewaltgeschichte, die aus jeder politischen Zusammenhänge eben gelöst wird. Ich möchte auch noch ein paar Einzelfragen eingehen, wie das in der Ausstellungskonzeption teilweise geschieht. So gibt es ein eigenes Kapitel über Hunger als Waffe. Das ist natürlich richtig. Hunger ist eine wichtige Waffe des Weltkriegs gewesen, auch des Zweiten Weltkriegs. Auch hier werden allerdings die Wechselwirkungen zwischen beiden Kriegsparteien in der Bewertung konsequent ausgeblendet. Selbst dort, erstaunlicherweise, wo sie erwähnt werden wenigstens, das gilt im Fall der Hungersnot in den Niederlanden, die dort eingetreten ist, nach der alliierten Invasion im Winter 1944-45. Die ist verursacht worden, eben durch die alliierte Landung und durch entsprechende Bombardierung der vorhandenen Vorratslager und durch das Abschneiden der Niederlande von irgendwelchen Lieferungen, die aus Deutschland noch hätten kommen können. Das hat mehrere 10.000 Tote gefordert. Und es wird so in einer Randfloskel erwähnt, ja, das war eigentlich eine Folge alliierter Kriegsführung. Dennoch gibt es dann einen eher längeren Abschnitt, in dem dann eben doch gesagt wird, diese ganze niederländische Hungersnot ging ja aufs deutsche Konto, sei von Deutschen zu verantworten. Dies einhin, wieder mit dieser Behauptung, die Deutschen natürlich, und mit der Behauptung, das sei quasi besonders irgendwie unmenschlich gewesen. Hunger als Waffe gehörte allerdings in der bekannten Weltgeschichte zu den eingesetzten Kriegsmitteln und seit der napoleonischen Ära mit ihrer Kontinentalblockade auch zu den Mitteln in europaweiten Kriegen. Sie stellte 1914-18 mit ca. 700.000 Hungertoten in Deutschland wie auch 1939-45 ein wesentliches Kriegsmittel beider Kriegsparteien dar. Eben auch im Rahmen des bereits erwähnten Konzepts des Dreijahreskrieges der Alliierten, denn natürlich gehört es auch zu diesem Konzept, Europa insgesamt, den deutsch besetzten Teil Europas insgesamt zu isolieren und eine Hungerpolitik dagegen zu betreiben, von der man ja wusste, sie hatte 1914-18 schon einmal funktioniert. Da sich dazu die generellen Schwierigkeiten der weltweiten Nahrungsmittelknappheit in Kriegszeiten gesellten, kam es obendrein zu Tragödien wie der von den britischen Behörden verursachten Hungersnot in Bengalen, also im heutigen Bangladesch, der 1943 etwa 3 Millionen Menschen zum Opfer fielen. Es kam auch zu kriegsbedingt verursachten Hungersnöten, wie etwa der griechischen zum Jahresende 1941, die wesentlich mit auf die Zerstörung und den Abtransport sämtlicher Lebensmittel durch vor allem britische und da australische Truppen im Frühsommer 1941 zurückzuführen ist. Es geht einfach die Ausstellungskonzeption fehl, den Einsatz der Hungerwaffe und das Vorkommen von Hungersnöten lediglich von in Deutschland vorhandenen gesellschaftlichen, ideologischen Dispositionen zuzuordnen. Die Kontingenzen und Fragwürdigkeiten moderner Großkriege zwischen industriellen Gesellschaften wären aber an der Hungerfrage gar an sich gut aufzuzeigen, denn wir alle, und das sieht man ja auch in vielen Nachrichten, in heutigen Konflikten, jede Gesellschaft, die heute existiert, ist natürlich davon abhängig, dass Lieferketten funktionieren, dass Nahrungsmittel geliefert werden können, Dünger und so weiter und so fort. Entsprechend gravierend sind die Folgen, wenn auch kriegsbedingt diese ganzen Dinge ausfallen. Das ist eine objektive Frage moderner Kriegsführung, die eben nicht allein mit irgendwelchen deutschen ideologischen Dispositionen zu begründen wäre. Es gibt, das reizt einen natürlich als Historiker sowieso dann immer ein bisschen, in der Ausstellungskonzeption auch einige Feststellungen, die einfach sachlich zu hinterfragen sind. Etwa gerade auch deshalb, weil aus Behauptungen im Ausstellungskonzept immer weitreichende Schlussfolgerungen gezogen werden. Ein Beispiel möchte ich da rausnehmen, das ist nämlich auch viel diskutiert, und zwar geht es um den deutschen Luftangriff auf die polnische Kleinstadt Wieluń am 1. September 1939. Das Wieluń, der Angriff auf Wieluń ist im Rahmen einer mittlerweile ungefähr 15 Jahre dauernden Debatte zu einem der ersten großen Kriegsverbrechen des Zweiten Weltkriegs auch emporgeschrieben worden, weil, so wird behauptet, er nicht gegen militärische Ziele, sondern gegen die Zivilbevölkerung gerichtet gewesen sei. Hier im Ausstellungskonzept wird obendrein noch behauptet, es sei eine Kleinstadt in Zentralpolen gewesen. Wieluń war 1939 nicht in Zentralpolen, sondern lag etwa 40 Kilometer hinter der Grenze und auch genau im Weg der deutschen vorstoßenden Streitkräfte. Tatsächlich führt sogar die offizielle Kriegsgeschichte der polnischen Regierung diesen Ort, also Wieluń, für diesen Tag als Divisionsstandort an und umgeben von weiteren Befestigungen, also als Standort, von dem aus man da gedachte, gegen deutsche Einheiten offensiv von polnischer Seite vorzugehen. Zugleich lässt sich den Notizen des für den Angriff verantwortlichen deutschen Luftwaffenkommandeurs von Richthofen entnehmen, man greife Wieluń an, weil da eine polnische Division liegen soll. Er ist dann hinterher auch noch nach dem Angriff und der Eroberung der Stadt dahin geflogen, hat sich selbst ein Bild gemacht und meinte, ja, das sei einige Schäden aufgetreten. Er glaube nicht mehr, dass dort tatsächlich eine ganze Division gelegen hätte. Das sei als ein Beispiel für die Unschärfen angeführt, die dann das Bild insgesamt eintrüben. Man hat tatsächlich von deutscher Seite auch einen echten Terrorangriff auf Polen geplant, nämlich auf Warschau, der dann letzten Endes mit Blick auf die drohende internationale Resonanz Ende August 1939 abgesagt wurde. Die Praxis der Luftkriegsführung beider Kriegsparteien folgte in dieser Anfangsphase des Krieges noch sehr weitgehend den völkerrechtlichen Vorgaben. Auch das wird heute nicht gerne gehört, wird in der Ausstellung auch offensichtlich anders dargestellt werden. Das wird auch an der Darstellung der Besatzungsgeschichte im engeren Sinn deutlich. Zwar wird richtigerweise in der Ausstellung auf das Reichssicherheitshauptamt als Quelle des deutschen Besatzungsterrors verwiesen. Wesentliche weitere Akteure deutscher Besatzungspolitik bleiben jedoch ungenannt. Das gilt zum Beispiel für das 1942 eingerichtete Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt der SS, in dessen Händen unter anderem die gesamte Konzentrationslagerwirtschaft im deutschen Machtbereich zentral vereint gewesen ist. Das gilt zum Zweiten für die Organisation TOD, die europaweit in allen Bereichen deutscher Besatzung mit Bau- und Infrastrukturprojekten aller Art befasst gewesen ist. Dabei hat sie in teilweise fast rechtsfreien Räumen in eigener Willkür auch den Einsatz von Zwangsarbeitern koordiniert, teilweise mit schweren Folgen für die eingesetzten Arbeiter. Archaische Bestrafungen bis hin zu willkürlichen Hinrichtungen sind durch Mitarbeiter der Organisation TOD immer wieder in Eigenverantwortung ausgesprochen worden. Dennoch fehlt sie in der Ausstellungskonzeption. In dem Zusammenhang sei beispielsweise die deutsche Besatzungsherrschaft auf den britischen Kanalinseln erwähnt. Dort spielt heute in der Aufarbeitung dieser Besatzungsherrschaft das Schicksal der dort auch von der Organisation TOD eingesetzten europäischen Zwangsarbeiter und eben deren in britischen Augen manchmal öffentlich vollzogene barbarische Behandlung inzwischen eine wichtige Rolle. Davon konnte ich mir letztes Jahr auch persönlich ein Bild machen. Es war ein eher unerwarteter Nebeneindruck eines Urlaubs auf diesen Kanalinseln, von denen man ja immer gehört hatte, dass ja die deutsche Besatzung da zwar stattgefunden hat, dass man aber im Prinzip davon ausging, es hätte ein ganz gutes Verhältnis gegeben zwischen der Bevölkerung und den deutschen Besatzungstruppen, was wohl auch weitgehend der Fall gewesen ist. Was allerdings die britische Bevölkerung maßlos irritiert hat, war eben diese Tätigkeit der Organisation TOD, die auf den Inseln Dutzende von Bunkeranlagen errichtet hat, militärisch weitgehend überflüssig, muss man wohl sagen, aber von großem, wirklich großem Ausmaß. Und teilweise eben diese russischen Zwangsarbeiter oder Kriegsgefangene teilweise auch eben da auch öffentlich irgendwie an Bäume gebunden hat oder geschlagen hat und so weiter. Und das hat auf die britische Bevölkerung extrem negativen Eindruck gemacht, wie man sich ja auch vorstellen kann. Es gäbe also durchaus Ansätze, was man alles dokumentieren könnte an deutscher Besatzungsherrschaft. Nur ist dieses geplante Dokumentationszentrum dafür denkbar ungeeignet. Es vermittelt den Besuchern kein zutreffendes Bild der Weltkriegsära und auch kein zutreffendes Bild der deutschen Besatzungsherrschaft. Es unterstreicht sozusagen wider Willen die dringende Notwendigkeit weiterer Aufklärung und objektiver Dokumentation des Weltkriegsgeschehens als Grundvoraussetzung für alles, was während der Besatzungszeit geschehen ist. Dazu kommt, das sei jetzt noch als Facheinwand vorgebracht, an ihren eigenen Maßstäben gemessen füllt die Konzeption des Dokumentationszentrums auch weniger eine Lücke, als dass sie in Konkurrenz zu den vorhandenen Gedenkstätten tritt, die es in Deutschland ja schon reichlich gibt. Auch in Berlin hier, Topografie des Terrors, Haus der Wannsee-Konferenz, viele KZ-Gedenkstätten und anderes mehr. Und teilweise eben im Ausland auch schon gibt, Weltkriegsmuseen, etwa in Danzig, auch zahlreiche weitere KZ-Gedenkstätten. Man kann ja den Eindruck gewinnen, dass es teilweise nicht reicht. Und ich war eine Zeit lang auch Mitglied im Kuratorium der Landeszentrale für politische Bildung in Rheinland-Pfalz, wo wir tatsächlich die kuriose Situation hatten, dass Rheinland-Pfalz als kaum vorhandener Standort für deutsche Konzentrationslager eben zu wenig KZs hat, um heute alle Schüler durch solche Anlagen zu führen, sodass jetzt welche neu gebaut werden sollen. Und dies alles ist also völlig, wird mit großem Ernst auch vorgetragen. Also das muss man einfach so sehen, ja. Auch in europaweit vielen regionalen Zusammenhängen wird der deutschen Besatzungszeit aus der jeweiligen Perspektive gedacht, wobei vor allem in Osteuropa mit Blick auf den Weltkrieg eben sehr häufig auch zugleich die sowjetische Besatzungszeit von 1939 bis 1941 eine erhebliche Rolle spielt. Denn es wurde ja immerhin erwähnt, es gab ein Teilungsabkommen zwischen Deutschland und der Sowjetunion mit Abgleich der Interessensphären, dass die Sowjetunion eben als Einladung aufgefasst hat, diese ganzen Länder dann auch gleich zu besetzen und die dort vorhandenen bürgerlichen Eliten entweder zu deportieren oder gleich zu ermorden. Und das ist natürlich auch für das osteuropäische oder mittelosteuropäische Geschichtsbild eine ganz tragende Rolle, die hier im Ausstellungskonzept nicht besonders erwähnt wird. Ein Konzept für eine europäische Gedenkkultur, die in Zusammenhängen und Wechselwirkungen sowie in der Perspektive auf ein Zusammenleben in einer Europäischen Union denkt, bleibt somit ein Desiderat. Die muss erst noch aufgestellt werden, dieses Konzept. Man muss aus der heutigen Sicht und den gegenwärtigen Verhältnissen leider zweifeln, dass es da in absehbarer Zeit wesentliche Fortschritte geben wird, so wie es aussieht. Und das ist auch die Ergebnis der Beratung im Kulturausschuss gewesen. Ist man in Deutschland auch weiterhin, also sind die regierenden Parteien auch weiterhin der Meinung, dass alles, was in Weltkriegsära oder in Verantwortung im 19. 20. Jahrhundert zu finden ist und gedacht ist, immer auf deutsche Verantwortung zuläuft und dass man das auch entsprechend präsentieren soll, sozusagen ohne Rücksicht auf Verluste. Man kann wohl auch sagen, dass für die europäische Integration, also in den frühen Nachkriegsjahren, das teilweise auch durchaus positive Eigenschaften hatten teilweise. Man deutelte ganz bewusst von deutscher Seite, also auch die frühen CDU-Regierungen, Adenauer und so weiter, nicht an irgendwelchen alliierten Schuldvorwürfen herum, sondern hat das einfach alles akzeptiert und sich zu eigen gemacht, hat auch verhindert, dass jetzt Dinge, sagen wir mal, eine differenzierte Aufarbeitung der politischen Vorgeschichte von 1939, dass die stattfindet. Das war überhaupt kein deutsches Regierungsinteresse. Da ist auch nichts gefördert worden, was zuerst zu einem beachtlichen Vakuum geführt hat, das dann später eben vor allem durch die 68er-Ära dazu geführt wurde, dass die Kollektivschuldwürfe, Vorwürfe einfach an die deutsche Gesellschaft insgesamt langsam aber sicher irgendwann der Standard geworden sind und sich das heute noch in immer neuen Kapriolen weiterhin so entwickelt. Insofern besteht zum Optimismus leider kein Anlass, aber wir werden sehen, was weiter passiert. Und damit möchte ich auch erstmal schließen und freue mich auf Ihre Fragen, wenn Sie welche haben.